Hallo, hallo, herzlich willkommen zu unserer Show. LK Jazz ist wieder da, der Podcast vom Fach.
Richtig. Und bei uns heißt es Time is Money, beziehungsweise wie die Kunstfreaks sagen, Time is Money. Es geht gleich weiter bei dir. Zack, zack, wieder auf die Autobahn. Ich bekomme dich heute zu fassen, zufälligerweise, in einem kleinen Hotel in Dortmund. Ist das richtig?
Richtig. Es ist das Basecamp Hotel. Es ist ein wunderbares Hotel, das nicht im Hinterhof steht. Nein, es steht direkt an der Einkaufsmeile. Übrigens, Dortmund Weihnachtsstadt, das wird dich interessieren. Der größte Weihnachtsbaum der Welt steht hier in Dortmund. Diese Stadt müssen wir natürlich anfahren bei unserer großen Weihnachtsrevue-Tour. Ich bin mit Nagel unterwegs, zusammen übrigens mit der Tourmanagement-Legende Hannes Stutz, die, glaube ich, diesen Podcast hört. Also er weiß sehr gut Bescheid über Details offensichtlich. Liebe Grüße. Und genau, gestern Abend im Domizil, ich stand vor dem Domizil, habe jemanden getroffen, der da geraucht hat. Er hat sofort gesagt, hallo, ja, geile Folge hier, Hardbop, mega, aber sonst kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Es ist großartig hier in Dortmund. Wir sind einfach am richtigen Fleck zur rechten Zeit. Wie geht es dir so, lieber Felix?
Eigentlich grundsolide, würde ich sagen. Die vorweihnachtliche Stimmung kocht auch hier fast über in Hamburg. Wir haben eine Premiere heute. Wieder so eine Premiere in der Aufnahmepraxis unseres Podcasts. Denn bis vor kurzem podcastetest du eigentlich nur von zu Hause. Du warst ein Heimpodcaster.
Dann
gab es die Situation, dass wir beide in einem Hotelzimmer waren. Jetzt ist es genau andersrum. Ich bin zu Hause und du bist im Hotel.
Ja.
Verkehrte Welt. Und das Problem ist, wer hat die Internetprobleme? Nicht du. Ich,
nee.
Genau. Ich habe es gerade bohren gehört auf der Straße und da war das Internet weg.
Ja, ja. Wir haben tatsächlich schon 10 Minuten aufgenommen gehabt und die haben die einfach uns dazu entschieden, das einfach mal zu löschen und nochmal frisch und neu anzufangen. Ja. Haben dafür ein bisschen weniger Zeit, der Podcast wird ein bisschen kürzer. Das soll euch nicht stören, dafür hochqualitativer.
Richtig.
Denn ich bin richtig ins Sabbeln gekommen. Merkst du es auch? Es stottert nicht mehr so wie am Anfang.
Nee, das stimmt, ja. Das war ja wirklich kläglich, was wir da bisher auf Band hatten. Das wird sich jetzt alles ändern. Sehr, sehr gut, sage ich da immer, wenn ich etwas überleiten möchte in ein anderes Thema. Worüber sprechen wir heute?
Du hast gestern mich aufgeklärt über ein Phänomen, den Geschmacksmittelstand. Ein sehr interessanter Begriff, wie ich finde. Könntest du ihn näher elaborieren?
Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber ich habe in meiner Podcast-App gesurft und da habe ich einen Podcast gehört, der heißt Und dann kam Punk. Und da gab es eine interessante Folge mit Westbam, Westfalica Bambata. Also quasi deutsches Techno, Trance, Urgestein, Westbam, DJ und Produzent, der auch, glaube ich, die Love Parade mit initiiert hat, ne? Zusammen mit Dr. Motte. Mhm. Die Älteren erinnern sich, ich nicht so richtig, wir sind so einen Tick zu jung für die Love Parade, ne?
Genau. Ja.
Ja, und der sprach aber viel so über Szenepolizei und warum Leute in der Subkultur immer rumheulen, Kommerzialisierung, Kommerzialisierung. Naja, gab es ein paar hotte Takes in dem Podcast, aber ganz interessant war, dass er die Hörer einteilte in die Geschmacksunterschicht, den Geschmacksmittelstand und die Geschmacksoberschicht. Und da habe ich mich irgendwie an Adorno erinnert gefühlt.
Mhm.
Weil er sagt.
Der Bildungskonsument.
Ja, im Prinzip ja. Also Adorno ist quasi Westbam-Vorbereiter gewesen. Es geht da darum, dass er sagt, am schwersten zu überzeugen ist die Geschmacksmittelschicht. Weil es gibt die Geschmacksoberschicht, das sind so Spezies, die so bestimmte Sachen enjoyen. Und die Geschmacksunterschicht, die vielleicht so ein bisschen leichter zu erreichen ist, weil die, keine Ahnung, nicht so viel Distinktionsgehabe an Tag legt in Bezug darauf, was man hört. Die Geschmacksmittelschicht wiederum, die möchte so auf der richtigen Seite sein geschmacklich, wie er sagt, hört aber nicht mit dem Herzen, sondern hört eigentlich so, ja, wie kann man das beschreiben? Er sagte nämlich, der Björk-Hörer war sein Beispiel. Er sagte, das sind Leute, die hören dann so Musik, mit der sie sich vermeintlich auf der sicheren Seite fühlen. Ganz wichtig ist auch der Geschmacksmittelstand, der hört dann auch Sachen, die schon etabliert sind. Wo klar ist, wenn ich jetzt in den Raum komme und sage, ey, ich liebe Björk. Dann sagen alle, ah ja, Björk, das ist ja was ganz Schlaues. Der würde aber nie sagen, Roland Kaiser, die Geschmacksunterschicht. Ja. Und der würde aber auch nie sagen, ich höre, keine Ahnung, irgendwas ganz Neues, Avantgardistisches, von dem man noch gar nicht so richtig weiß, ob sich das überhaupt durchsetzen wird. Weil da wäre er auch nicht auf der sicheren Seite. Deswegen Björk, fand ich es ganz interessant.
Ja, man möchte ja eine Anbindung zu so einer zeitgemäßen Subkultur irgendwie ja schon noch vorweisen können. Stell dir vor, es sind die 90er Jahre, es sind Anfang der Nullerjahre, wir sind auf der Suche nach Anbindung. Wir wissen nicht so richtig hin mit unserer Identität. Wir wissen nicht, wo gehören wir dazu. Wir mögen Jazzmusik, aber wir mögen auch andere Musik. Es ist nicht leicht, Freunde zu finden und cool zu sein. Und da liegt man sich vielleicht am besten, wenn man so auf Partys geht. Man geht ja viel auf Partys, um halt sich auszuprobieren und so weiter. Möchte man sich vielleicht ein paar Bands zurechtlegen, weil die Frage kommt bestimmt, was hörst du für Musik? Mhm. Möchte man sich vielleicht ein paar Bands zurechtlegen, womit man auf jeden Fall auf der richtigen Seite ist, wo man andocken kann, wo man nicht doof dasteht und trotzdem ein bisschen als intelligent dasteht, aber nicht als nerdig, das ist auch nicht gut. Das wollen wir auch nicht. Wir können jetzt nicht mit Coltrane ankommen, auf jeden Fall nicht zu der Zeit. Mittlerweile geht das vielleicht wieder, ich habe keine Ahnung, liegt vielleicht auch an meinem Alter, dass ich das jetzt so sage. Damals würde ich mal ein paar Bands nennen, womit du auf jeden Fall gut punkten konntest. Wir fangen mal an. Vielleicht sowas wie Peaches?
Okay, wir machen eine Zeitreise. Wir sind vor 20 Jahren.
Genau, ich möchte auf diesen Geschmacksmittelstand eingehen und ich habe dann mir so ein paar Bands notiert, wo ich sage, weil Björk steht da auch drin. Radiohead natürlich.
Radiohead. Klar. Auf der sicheren Seite. Ja. Bisschen schlau, aber trotzdem mögen es alle. Kann man nichts falsch machen.
Ja. Smashing Pumpkins.
Weiß ich nicht. Den Punkt gebe ich dir nicht, weil auch von der Geschmacksunterschicht gehört.
Okay. Und Nirvana?
Nee, sorry, das ist jetzt wirklich Mainstream.
Okay. Asian Dub Foundation? Asian
Dub Foundation. Ja, kenne ich auch immer nur den Namen. Habe ich verpasst, okay. Jemals zu hören.
Okay, Massive Attack.
Ja, auf jeden Fall. Genau wie Portishead natürlich, möchte ich da gleich noch. Also diese ganze Szene.
Und jetzt Sonic Youth.
Sonic Youth auf jeden Fall, Geschmacksmittelschicht.
Ja. Ich mag ja alles gerne von Mike Patton.
Ja. Die Nebenprojekte. Ist man aber auch auf der sicheren Seite, ja.
Ja, ja, genau. Fand ich auch sehr interessant, dass Björk da genannt wurde. Wir als Jazzmusiker kennen dieses Phänomen.
Ja.
Denn Jazzmusiker haben genau dieses Problem. Sie interessieren sich eigentlich überhaupt nicht für Popkultur. Sie sind einfach hängen geblieben in den instrumentalen Fähigkeiten, die sie Tag aus feilen müssen. Und hatten gar keine Zeit, ihren Geschmack zu feilen. Ja. Sie sind total verloren. So, und deswegen brauchen sie diese Anker, diese Orientierungspunkte. Und deswegen nennen sie immer wieder Björk und Radiohead, weil sie wissen, da kann man nichts schief machen. Das ist irgendwie ganz klug und das ist trotzdem irgendwie Pop, aber nicht dummer Pop. So.
Ja.
Deswegen werden bis heute auch Radiohead-Songs auf Sessions gespielt und immer wieder vorgeschlagen, wenn man irgendwie möchte, auch mal was Poppiges spielen will. Ja. Da heißt es immer, Radiohead könnte man doch spielen. Oder was mit
Björk? So, aber um dir jetzt einen Stich in dein kleines Herz zu geben, auch Geschmacksmittelstand, die Beatles.
Ja.
Also so ehrlich müssen wir dann mit uns sein. Dieses ganze Beatles, 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 da ist man auf der sicheren Seite. Das ist zwar poppig und natürlich Massengeschmack, aber man kann die Beatles ja auch anders rezipieren. Man kann sich schlaue Bücher kaufen. Wie haben die aufgenommen? Was hat John geschrieben? Was hat George geschrieben? Ne? Das soll gar nicht die Beatles diskreditieren, sondern den Hörertyp, der die Beatles vor sich herträgt.
Aber kann man sich wirklich als wahnsinnig cool inszenieren, wenn man sagt, ich mag die Beatles? Das ist doch eher so.
Die Beatles sind nach wie vor ein geheimes Erkennungszeichen. Wenn man sich so trifft und man kommt vielleicht eher aus einem anderen Genre, Indie-Rock, Jazz, Techno, aber dann sagt man, aber die Beatles. Und weißt du dabei Tomorrow Never Knows mit der Bandschleife? Das ist ja quasi das erste Techno-Stück, sagt man. Und so funktionieren die Beatles universell, auch in allen drei Hörerschichten.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber ich mag eher so Primus und Mr. Bungle und so.
Ja, okay. Ich würde sagen, jetzt mittlerweile sagen, du bist wirklich richtig hängen geblieben. Ich finde ja interessant, aber dass jemand wie Wes Bam, der jetzt über 60 ist, dass der Björk als Beispiel nennt. Wer wäre denn heute so eine Band?
Ja, wer wäre denn heute so eine Band? Also
McGee natürlich so eine Band.
McGee, ja. Ach, übrigens, genau, der Hampel-Gitarrist aus dem Dijon-Video, über das wir immer mal reden wollten, wo du nur gesagt hast, dich stört dieser Hampel-Gitarrist in diesem Video, ist übrigens McGee, wie ich neulich rausgefunden
habe.
Er sieht sehr jung aus.
Ja, er ist auch sehr rasiert. Jung. Er ist auch sehr jung.
Ja.
Ist Andy Schauf, ist das Geschmacksmittelschicht?
Ja, aber ist das nicht so Musicians-Musician?
Stimmt. Musicians-Musicians wäre eine andere Kategorie. Da wird eigentlich auch McGee drunter fallen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was heute.
Was mit Billie Eilish?
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Taylor Swift, Billie Eilish, so diese
Mainstream-Phänomene. Taylor Swift nicht. Aber Billie Eilish ist doch sowas, da können wir uns drauf einigen.
Ja,
also als kluge Songs, sehr gut komponierte Lieder.
Ja, das Interessante beim Geschmacksmittelstand ist ja, man hört etwas vermeintlich irgendwie bisschen Fetziges, leicht Abseitiges, ist es aber dann doch der Massengeschmack.
Ja.
Und da fällt natürlich so eine Band wie Radiohead drunter. Ist es, bei Taylor Swift weiß ich nicht ganz genau, weil ich merke auch, dass Taylor Swift wird dann doch in sehr bürgerlichen Kreisen gehört und zwar immer so mit dem Beipackzettel. Ich bin nämlich auch ein Swiftie. Ich bin einer von euch. Ich bin volksnah. Ich habe das Phänomen durchschaut. Das ist ja auch die schlaue Taylor Swift-Rezeption, dass man sagt, ja, da gibt's hier die Swifties und diese Geschichte und dann hatte sie Ärger mit der Plattenfirma und so.
Also, pass auf, jetzt mal steile These, aber ich habe das Gefühl, Popkultur ist mittlerweile ja gar nicht mehr dazu da, sich von seinen Eltern abzugrenzen, sondern eigentlich, um mit ihnen sich zu verbünden.
Ja.
Und da kommt Taylor Swift ja gerade recht. Das heißt, dieses Phänomen, so durch meinen Geschmack bin ich so ein bisschen der andere,
ja,
der sich da so ein bisschen positionieren kann. Ich glaube, das ist sowieso so ein bisschen durch das Ding. So. Und mittlerweile kann man sogar sich da auf eine Party stellen und sagen, ja, ich war mit meiner Mama bei Taylor Swift.
Das stimmt.
Also
auch ein Phänomen der Gegenwart, nämlich diese partikularisierte Popkultur, sehnt sich eher wieder nach Massenphänomen. Während ja, vor 20 Jahren man sich wahrscheinlich eher sehnte nach Identität in der Nische.
Genau.
So, aber interessant nochmal zum Bildungsmittelschichthörer ist ja zu sagen, wenn Westbam sagt, er hört nicht mit dem Herzen, er hört, um Teil einer Gruppe zu sein. Das ist ja das Interessante.
Ja.
Das finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Dazu braucht man immer so ein bisschen ein paar Stories um die Band herum auch, so wie die Platte entstanden ist. Vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen aus dem Studio und so. Also wenn man das vorweisen kann, dann kann man eigentlich schon beweisen damit, dass man sich mit dem Werk sehr gut auskennt. Man muss eigentlich kein einziges Wort zur Musik gesagt haben, sondern einfach nur ein bisschen was über die Leute, wie sie sich kennengelernt haben, in welchen anderen Bands sie mitgespielt haben, welchen Side-Projects sie sonst so haben. Dann kann man sich schon mal positionieren als wahnsinnig gut auskennend.
Ja, sehr richtig, genau. Aber wie gesagt, da ist ja das Interessante, genau, es ist selten die aktuelle Nische. Es ist immer irgendwas schon Abgehangenes. So sagt, glaube ich, Westbam auch. Also Björk ist ja abgehangen, wie so eine Wurst, so ein Schinken, der da schon länger hängt. Und da weiß man, der schmeckt, den kann ich nehmen. Der ist aus dem Feinkostladen, der ist nicht vom Discounter, aber er hat sich etabliert.
Also bei Björk, ich finde es wirklich ein Phänomen, weil wenn man sich die Platten anhört, man kann sich doch nicht wirklich vorstellen, dass das jemals wirklich jemand gehört hat.
Also
das ist doch etwas, das steht im Plattenschrank und man legt es vielleicht auch auf, wenn Freunde da sind und so. Aber dass man halt da wirklich hingreift und sagt so, oh, das pumpe ich jetzt mal hier, wenn ich unterwegs bin und so. Man kann es sich doch nicht vorstellen.
Ich muss leider einen absoluten Pointshit machen, weil ich spiele natürlich jetzt dieses Spiel mit Björk, einfach um in Character zu bleiben. Ich bin aber ehrlich gesagt großer Björk-Fan.
Ja, wer nicht? Medulla, große Platte. Ich liebe die Medulla. Nein. Einfach nur Vocals die ganze Zeit. Ist so geil.
Ja, ich muss sagen, also zumindest, ich habe die Karriere von Björk auch dann irgendwie nicht weiter verfolgt in den letzten Jahren oder sowas. Aber ich muss sagen, diese Alben Debüt, Homogenic oder Homogenic und Post, so diese ersten drei Alben, die ich auch noch quasi erlebte im MTV-Zeitalter und als Heranwachsener, wo das noch irgendwie geschmacksbildend
ehrlich
sein
gesagt,
konnte,
die Alben meine ich auch nicht.
Finde ich fantastisch und da sind
die,
wirklich
aber absolute Banger. Die meine ich auch nicht.
Genau. Ja. Aber es ist ja auch total langweilig, ob ich Björk mag oder nicht, sondern ist hier die Frage, warum hören Leute Björk? Und das ist ja das Interessante. Und das ist ein interessanter Rückgriff auf unsere große Adorno-Folge. Ehrlich gesagt, auch in unserer Swans-Folge, der lärmende Schamane, sind solche Themen schon angeschnitten worden. Und ich habe dir das eigentlich auch nur geschickt gestern. Und dann kam Punk, ein Interview mit Westbam, weil ich dachte, ah toll, der ist auch gedanklich in ähnlichen Kreisen unterwegs wie wir und man arbeitet sich dann doch immer an ähnlichen Sachen ab.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das war eigentlich das Interessante daran.
Ja, und es ist so ein bisschen der Praxisnachweis
des
Bildungskonsumenten, also den er da ja auch beschreibt und so, das ist irgendwie ganz gut. Und ja, genau, also diese immer wiederkehrenden Debatten über den Ausverkauf und so, das ist ja auch etwas, was er da beschreibt, was wir ja auch aus sämtlichen Subkulturen kennen und so. Das ist ja wirklich sehr gut beschrieben in diesem Interview, also zu empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz durch, ehrlich gesagt, aber ich bin dabei.
Genau, das ist eigentlich die zweite heiße These, die er nennt, die ich sehr gut fand, weil er sagt, es nervt ihn, es ist immer dieselbe Debatte, die geführt wird. Ach so, man muss vielleicht einleitend dazu sagen, Westbam sehr erfolgreich, kommt ganz klar so aus der Techno-Ursuppe in Berlin, war aber sehr erfolgreich, sehr kommerziell, Achtung, wo sich dann eine Szene abwendet und hat sich sicherlich oft in seinem Leben so mit Anfeindung konfrontiert gesehen. Deswegen wahrscheinlich auch diese harte Meinung und wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen mehr Grips reingesteckt, das zu durchdenken. Weil ich glaube, die Leute, die vielleicht auch ein bisschen differenziertere Meinung zu so Themen wie Ausverkauf haben, sind möglicherweise dann eher die Leute, die am vermeintlichen Ausverkauf teilgenommen haben und nicht die, die bequem in ihrer Szene-Ecke sitzen und sagen, oh, da werden wir verraten von der Kommerzialität.
Ja.
So, interessanter Punkt, den er macht und den ich einen sehr interessanten Gedanken finde über Szene, dass er sagt, es gibt so eine gängige Erzählung zum Beispiel, er nimmt das Beispiel NDW. dass er sagt, NDW, da gab es die coolen NDW, Palais Schaumburg, keine Ahnung, so Zeug. Und dann kam die Kommerzialität und hat den NDW kaputt gemacht. Und er sagt, nein, 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 nein. Der NDW ist kaputt gegangen, weil er musikalisch nicht genug Substanz hatte. Dass so Gruppen wie Duff oder sowas sich dann auch nicht weiterentwickelt haben. Und dann war es vorbei mit dem NDW. Und dann kann man irgendwie immer dem Außen die Schuld geben und dem Ausverkauf. Aber möglicherweise ist das so, dass eine Szene, die plötzlich kommerziell wird, einfach selber nicht genug musikalische Substanz hatte, dass man daraus irgendwie was Längeres machen kann. Wie jetzt Jazz, sagen wir. Und jetzt habe ich eine These für dich, um dich mal aus der Reserve zu locken. Gilt das nicht auch für die Neoklassik?
Dass die nicht genug Substanz hat, um die nächsten 20 Jahre zu bestehen?
Nein, bei der Neoklassik beobachte ich ja auch so Debatten, dass es heißt, jetzt macht jeder was mit Filzklavier, jetzt sind da diese Playlists mit der AI-Musik und früher, da war das eine qualitativ hochwertige Musik und jetzt ist das ja alles nur noch ein Abklatsch und jetzt kommt die Kommerzialität und macht die Neoklassik kaputt. Hat die Neoklassik an sich vielleicht auch einfach nicht genug Substanz, um als wirklich langfristige Stilistik durchzuhalten?
Ja, gut, aber das haftet ihr ja sowieso an. Also seitdem es dieses Phänomen Neoklassik gibt, wird ihr das eigentlich nachgesagt. Wie soll das eigentlich genug Substanz mitbringen, um überhaupt irgendwie ein paar Jahre hier zu überleben? So, also das ist eine Debatte, die es von Anfang an gibt. Was heißt Debatte? Ich sowieso, wenn man diesen Begriff Debatte in dem Zusammenhang nennt, allein das kann man ja schon in Frage stellen. Weil du gerade meinst, du beobachtest diese Debatte. Ich muss ehrlich sagen, ich beobachte eigentlich relativ wenig Debatte, weil die Neoklassik es offensichtlich gar nicht so richtig nötig hat, sich die ganze Zeit zu verteidigen, weil sie halt von vornherein eigentlich kommerziell ganz gut abgesichert war. Und ich hatte das Gefühl, so relativ wenig Erklärungsnöte hatte. So. Und trotzdem, ich weiß natürlich genau, was du meinst.
Okay.
Ja, genau. Also natürlich, ja, du hast absolut recht. Natürlich kann man nicht 50 Jahre Filzklavier spielen. Wird aber auch nicht gemacht. Ich meine, jetzt sehen wir sie halt alle mit ihren Synthesizern und Rädchen durchdrehen auf den Bühnen. Da gibt es ja eine Fortentwicklung hin zu so einer guten Ausleuchtung und halt den Cut-Off auf und zu machen.
Genau, leidenschaftlich am Cut-Off drehen, das ist nämlich interessant. Genau, die Neoklassik, die geht mittlerweile die letzten Jahre so ein bisschen über in, nennen wir so eine Mischung aus Ambient, so Listening Techno und wie sagt man, vielleicht dann sowas wie so ein bisschen so Left Field Pop oder sowas. Aber genau, das ist nämlich die Protagonisten der Neoklassik, die sind irgendwie weitergezogen in so ein bisschen andere Gefilde und das, was aber übrig bleibt in den Playlisten, ist halt Filzklavier, modale Akkorde, Alberti-Bässe. Und das ist dann doch nicht genug Substanz in der Ursuppe der Neoklassik, um das wirklich ewig am Leben zu halten.
Nee, also das ist auch tatsächlich etwas, womit du dich ja auf dem Live-Markt jetzt auch nicht mehr durchsetzen kannst.
Genau.
Also zu sagen, hier, hallo, ich bin ein Klavierspieler, ich habe hier mein Klavier abgefilzt. Liebe Leute da draußen, wenn ihr so jetzt Karriere machen wollt, lasst es bleiben. Wirklich, das ist einfach, der Markt ist damit voll.
Ja.
Also damit kann man sich nicht mehr absetzen. Ich würde es niemandem empfehlen.
Ja.
So. Ob es dann der richtige Weg ist, analoge Synthes mit auf die Bühne zu nehmen und am Cut-Off zu drehen, weiß ich auch nicht. Mhm. Finde ich auch ein Konzept, was ich jetzt schon einige Male gesehen habe und was ja auch irgendwie angelegt war in der Neoklassik. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man damit jetzt noch jemanden hinterm Ofen vorholt, aber klar, irgendwas muss man sich überlegen, wenn man diese Musik lieb hat. Man könnte auch einfach andere Musik machen.
Ja, und die einfach nur hören. Ja. Genau. Ja. Sehr gut. Also empfehle ich Wespe im Interview so ein paar heiße Topics. Auch nochmal so diese These, dass die Leute, die sagen, früher war Musik gut und heute ist Ausverkauf, dass sie da immer die Musik meinen, die sie in einem bestimmten Lebensalter gehört haben. Finde ich auch sehr entlarvend. Also Wespam, schade, dass der so im musikintellektuellen Bereich gar nicht so präsent ist. Ich finde, der sollte Artikel schreiben oder Podcasts machen. War ich wirklich sehr angetan.
Ja, auch wo es da um Kommerzialisierung geht, fand ich ganz interessant, weil er meinte, in der Retrospektive wollen ja immer alle dazugehören. Also, da, ne? Also das ist ja ein Phänomen, das könntest du, weißt du, wenn ich jetzt über Neoklassik lester und dann in 20 Jahren gibt's die große Dokumentation über die Szene und dann bin ich nicht dabei.
Ja,
so,
ja.
Dann werde ich mich natürlich beschweren, so. Während ich jetzt natürlich sage, nee, was ich hier mache, ist was gänzlich anderes, ist es auch. Aber wenn dann natürlich die große Abhandlung gemacht wird und das große Buch geschrieben wird, die Anthologie, und dann mein Name da nicht fällt, dann wäre ich natürlich schon sauer.
Ja.
Und das ist ja etwas, was er auch beschreibt, weil er meint, es gibt ja die Leute, die dann gesagt haben, aber es gab ja auch diese alternative Rave-Veranstaltung da. Ja. Wie hieß die? Ich habe vergessen, wie die hieß. Wie heißt nochmal die große?
Die Love Parade.
Die Love Parade, aber es gab ja irgendwie auch die
ja, es gab doch eine Art Parade und eine Hate Parade, genau, ja.
Ja, ja. Und dann meint er so, ja gut, aber jetzt wird halt über die Love Parade irgendwie ein Film gemacht und alle wollen irgendwie daran teilhaben und so. Ähnliches Phänomen hat man ja auch bei der Hamburger Schule
ja,
entdeckt.
Ja, absolut, musste ich auch sofort dran denken.
Ja, ist doch echt so geil, weil ich kenne noch diese Interviews, wo halt alle Leute, die der Hamburger Schule zugeordnet wurden von den Journalisten, gesagt haben, nein, 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 damit haben wir nichts zu tun, dieser Begriff ist totaler Scheiß und das haben sich die Journalisten ausgedacht und so, wir können uns davon nur distanzieren. Und jetzt gab es vor kurzem eine Debatte über eine Doku über die Hamburger Schule, wo sich ja schon Leute aufgeregt haben, die dann nicht genannt wurden und so. Das fand ich ja sehr interessant, wirklich sehr interessant. Und das bringt Westbam ja eigentlich in diesem Interview auch sehr gut auf den Punkt. Ja.
Absolut. Er muss sich auch sofort an die Hamburger Schule denken. Auch interessant. Und da dachte ich auch nochmal von wegen Substanz. Okay, das ist jetzt wirklich hier der vorweihnachtliche Rundumschlag, den wir hier machen, sehr sympathisch. Aber bei der Hamburger Schule dachte ich dann auch nochmal, ja, es wird jetzt immer noch um Deutungshoheit über Hamburger Schule gesprochen, also verweist da an eine Folge aus dem letzten oder vorletzten Jahr, wo wir über diese Hamburger Schule-Doku reden. Auch da dachte ich, ja, Hamburger Schule, vielleicht ein Phänomen, wo über ein paar Jahre ein paar Leute gute Platten gemacht haben, tolle Musik, die auch gut in die Zeit passte, irgendwie frisch war zu einem Zeitpunkt, aber Hamburger Schule auch vielleicht nicht genug Substanz, um das jetzt über Jahrzehnte vorzutragen, also diese Fackel weiterzugeben und so, dass Hamburger Schule auch einfach irgendwie öde wird und was dann den Protagonisten bleibt, ist eigentlich sich nur noch selbst zu beweihräuchern, wie cool man mal Anfang der 90er war. Aber heute vielleicht einfach dann doch nicht mehr so interessante Musik oder muss man sagen, ja Leute, seid ihr vielleicht auch nicht rechtzeitig weitergezogen.
Ist ja auch nicht auf den Hardbop-Trip gekommen.
Nee, genau.
Denn der Hardbop hat überlebt.
Genau, ja, Hardbop. Vielleicht wollen wir da noch drüber sprechen oder sollen wir mal vielleicht in ein bisschen heiterere Gefilde gehen?
Ja, bitte.
Rückmeldung oder sowas.
Genau, das können wir gerne machen. Also ich wollte noch mal zu sagen, zu diesen ganzen Bands, die ich genannt habe,
ja.
Da hatte mich, ich glaube, Dennis Jespersen hatte irgendwann mal geschrieben, dass er meinte, es gäbe ja sowas wie Hörgewohnheiten und Traditionen in den USA, wo es dann halt so Bands gibt, wie zum Beispiel Primus oder so, die oder Faith No More oder so, die dann halt eigentlich, die für deutsche Ohren ja gar nicht bestimmt sind.
Hat Dennis Jespersen gesagt?
Ja, genau, hat er irgendwann mal geschrieben, ja, in Bezug auf irgendeine Folge. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über all diese Bands. Und ich dachte so, für so Bands wie Fish oder System of a Down, stimmt das ja vielleicht so. Das ist ja vielleicht wirklich Bands für Amerikaner.
Ja, könnte sein. Ja, schöne Grüße.
Ja, liebe Grüße. Der hört unseren Podcast. Ja,
ach so, du meinst, weil das so in deren Hörkultur verankert ist oder sowas?
Ja, es gibt ja andere Hörgewohnheiten in den USA aufgrund anderer, ja, wir haben ja auch Hintergründe schon viel referenziert. Ja. Wenn du zum Beispiel mit Country-Musik aufwächst oder mit Jazz-Musik oder so,
ja,
hast du andere popkulturelle Hörgewohnheiten, ja, womöglich.
Das kann sein.
Und dann gibt es ja solche Bands, wo man irgendwie denkt, so ja, die sind da irgendwie riesig. Cake auch eher eine amerikanische Band, so. Die man so kennt in Deutschland, aber eigentlich keiner hören mag.
Okay, und die sind groß in den USA, oder wie?
Wahnsinn, glaube ich mal, ja.
Also das Phänomen Fish, das ist mir bekannt. Das ist so eine Band, die nanntest du doch gerade, oder?
Ja, genau.
Das ist ja eine Band, die so ein bisschen Erbe ist von so diesen Jam-Bands. Also ich meine damit The Grateful Dead. Also ja, eine große Hippie-Band, auch mit ganz viel Folklore drumherum. Die Deadheads, die dieser Band so folgen und sowas. Und da gibt es ja tatsächlich diese Band Fish, die auch so radikale Anhänger hat. Übrigens auch die Dave Matthews Band ist da ja so ein bisschen im Fahrwasser. Diese Kultur der Jam-Bands. Ja. Das haben wir hier nicht.
Wie hieß denn nochmal die Oyster-Band mit Stuart Copeland und dem Gitarristen von Fish? Und war das einer von Primus, der da noch mitgemacht hatte? Les Claypool ist das, ne? Oder?
Les Claypool ist der Bassist von Primus,
ja. Ja, ich glaube, die haben mal zu dritt so ein Album gemacht. Das heißt Oysterhead hieß das. Ganz, ganz schlechtes Album.
Aber du liebst also, es trotzdem irgendwie.
Ich habe es vielleicht nicht verstanden, weil ich halt doch mit Roland Kaiser ja aufgewachsen bin. Ja.
Man weiß es nicht.
Ja. Okay. Rückmeldung natürlich, ja, müssen wir bringen. Klar.
Genau. Ich danke erstmal den Impros für Rückmeldung zu meiner großen Frage, die ich gestellt habe. So stelle ich mir das vor. Ich stelle eine Frage, ihr antwortet. Und jetzt muss ich wirklich sagen, ich stellte ja die Frage nach dem ersten Jazzwaltz. Der erste Swingwalzer, das erste Jazzstück in Dreiviertel. So, jetzt ist die Geschichtsschreibung hier nicht ganz so einfach. Es gibt mehrere Stücke, die streiten sich darüber. Ich kann mal sagen, was es gibt. 1936 gab es einen Film, der hier heißt Swing Time mit Ginger Rogers und Fred Astaire, wo sie tanzen und auf Schlittschuhen übers Eis, ist das dann tanzen oder fahren? Auf jeden Fall, auf kunstvolle Art und Weise. Dazu läuft The Waltz in Swing Time, eine Komposition von Jerome Kern. Mhm. Jerome Kern kennen wir von seinen Smashern zum Beispiel.
Ja, da gibt es auch so einige. Ist das hier nicht Stella?
Ah. Ich würde sagen, All the Things You Are.
Mach so.
Oder zum Beispiel. The Way You Look Tonight.
The Way You Look Tonight.
Auf jeden Fall einige Smash-Hits sind dabei. Und er hat auch dieses Stück geschrieben. Ist nur, man muss sagen, das ist so eine Orchesterversion und so richtig Swing kommt da nicht auf. Also würde ich sagen, zählt nicht so richtig. Dann würde ich sagen, ja, eher noch vielleicht das Stück Waltzing the Blues von Benny Carter. Benny Carter, tatsächlich Multi-Instrumentalist. Am ehesten kennt man den noch als Altsaxophonist. Auch so ein Typ in der zweiten Reihe, wahnsinnig viel arrangiert, gespielt. Count Basie, lange gelebt. Hat ein Stück auf einem Album auch von 1936, das heißt Waltzing the Blues. Ist ja so ein bisschen Stormy Weather-artig, sage ich mal, so von der melodischen Anmutung. Hatte ich jetzt keinen Bock zu transkribieren, um es euch vorzuspielen. Und hat aber tatsächlich so einen Walzer-Rhythmus. So, frühes Ding. Ist aber tatsächlich beim Hören auch, ist auch nicht so klar, ist das vielleicht auch eigentlich ein 12/8, der ein bisschen sehr langsam geraten ist oder sowas? Was ist denn für dich eigentlich der Unterschied zwischen einem 3/4 und einem 6/8-Takt? Um mal hier ein bisschen auch also wieder
ins... Der Jazz-Walzer ist ja klar, es ist das... Someday my prince will come.
Ja.
Das sind Swing-Waltz, right?
Oder? Ja, gut.
Und 6/8 ist ja, da gibt es ja mehrere andere Möglichkeiten. Zum Beispiel.
Ja, gut.
Gehen wir gern genommen.
Aber wenn ich jetzt sage... Ist das, könnte ich das sagen, ist auch ein Walzer?
Nee, warum? Ein anderes Feeling.
Ja, warum?
6/8. Weil der Backbeat dann auf die Hälfte kommt.
Danke, okay. Genau diese Antwort. Ja. Ich wusste, dass wenn ich dich da lang genug hintrieze, wirst du mir irgendwann genau diese Antwort geben, weil du ein Profi bist, ein Rhythmusexperte. Und genau das ist die Antwort, liebe Impros. Der 6/8 oder 12/8-Takt, der hat quasi in der zweiten Takthälfte den Backbeat. Der Backbeat ist da, wo die Snare kommt.
Ja.
Genau, während der Walzer sozusagen zwei Backbeats hat, der hat. Also, man kennt natürlich. Zack, zack, puff, tscha, tscha. Man wird bei einem Walzer keinen Backbeat haben.
Nein.
Alle zwei Takte. Deswegen wichtig für den Walzer. Genau, so einen Rhythmus hat auch dieses Stück von Benny Carter, Waltz in the Blues. Aber was ich dir eigentlich vorspielen möchte, ist dieses Stück. Das ist der Jitterbug Waltz von Fats Waller.
Genau, darauf hat uns aufmerksam gemacht Johannes aus Leipzig. Liebe Grüße.
Ja.
Mein Beitrag zum ältesten Jazzwaltz vor 57 wäre der Jitterbug Waltz von Fats Waller, aufgenommen 1942.
Ja.
Das Schlagzeug muss man ein wenig erahnen, aber die Achtel werden schön in der Hammond geswungen.
Genau, und das ist jetzt wirklich tatsächlich der Jitterbug Waltz. Ein Stück.
Warte mal, da ist eine Hammond zu hören?
Ja, du hast ja scheinbar diese Aufnahme nicht angehört.
Nee, habe ich nicht.
Ja, das habe ich natürlich gemacht. Du hast auch viel zu tun auf Tour, ne? Deswegen mache ich hier das History-Segment. Genau, auf mehreren Ebenen ganz interessant. Fats Waller ist einer der großen Virtuosen des Stride-Piano einmal, aber auch Komponist von Hits, Ain't Misbehavin' zum Beispiel, Session-Klassiker. Honeysuckle Rose. Kennst du?
Ja, klar, kenne ich.
Genau, Honeysuckle Rose gibt's natürlich auch als Head Arrangement, also wie sagt man so, Kontrafakt, also oder Parodie oder wie man das in der Klassik nennt, wo quasi auf die Akkorde eine neue Melodie gemacht wird. Scrapple from the Apple von Charlie Parker, Honeysuckle Rose. Und Fats Waller heißt übrigens auch Fats, weil er sehr fett war. Wobei, also die Gewichtszahlen, die ich gefunden habe, sowas wie 130 Kilo oder sowas, muss man auch tatsächlich sagen, das waren die 30er, ne? Also jetzt in der adipösen Gesellschaft von heute kriegt man da mit so einem Gewicht wirklich niemand so richtig beeindruckt, würde ich sagen. Genau, aber Fats Waller, auch großer Entertainer, gibt viel Videomaterial, könnt ihr euch mal reinziehen. Also genau, dann auch früh verstorben, auch schlechter Lebensstil. Aber ist auch einer der ersten Jazzmusiker, die Aufnahmen mit der Hammond-Orgel gemacht haben. Also noch wirklich weit vor Jimmy Smith.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant, weil die Hammond-Orgel ist auch Mitte der 30er eigentlich erfunden worden, um so den Kirchen eine Alternative zum Klavier oder zur Pfeifenorgel zu geben.
Ja.
Und er hat damit Jazzaufnahmen gemacht. Seine Mutter war Organistin.
Okay, das ist ja crazy, weil wir haben ja einfach dann Fake News verbreitet, weil wir gesagt haben, Jimmy Smith war der Erste.
Nee.
Also er war in dem Stil wahrscheinlich auch wirklich der Erste, aber es gab offensichtlich
ja, schon Aufnahmen. Ja, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass Fats Waller jetzt als Organist besonders populär war. Jimmy Smith ist schon so der Organist. Man wird auch sicherlich irgendwelche anderen Orgelaufnahmen finden. Nur interessant ist hier wirklich, er hat dieses damals noch wirklich neue Instrument benutzt. Und wenn man das hört, interessant ist dann doch auch der ästhetische Bogen, weil Hörer aus dem deutschen Raum werden sicherlich denken, ah, das klingt für mich so ein bisschen nach Helge Schneider.
Ja.
Und das ist auch kein Zufall, weil natürlich Helge Schneider auch stark beeinflusst ist von Swing und sehr viel Aufnahmen mit der Orgel gemacht hat. Also,
ja, er liebt die Heimorgel. Ne?
Genau, und ich bin mir sicher, dass Helge Schneider auch von Fats Waller beeinflusst ist.
Ja.
Und auf jeden Fall diese Musik kennt. Also das ist kein Zufall. Der Jitterbug Waltz, genau. Und das Tolle daran ist, das ist halt ein richtiger Standard. Es gibt eine wirklich tolle Aufnahme, finde ich, können wir an anderer Stelle auch nochmal drüber sprechen, von Eric Dolphy, wo es dann wirklich so ein bisschen in so einen Avantgarde-Jazz-modalen Bereich geht. Es gibt ein tolles Album von Chick Corea.
Eric Dolphy ist ja der James Joyce des Jazz, wird gesagt.
Warum?
Stream of Consciousness und so. Man einfach die ganze Zeit beschrieben wird, was gerade passiert.
Okay.
Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich stand bei Peter Kemper in der Coltrane-Biografie.
Ich kenne mich nicht besonders gut aus mit James Joyce.
Ja, ich habe Ulysses auch nicht gelesen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendeiner von unseren Hörern hat. Sonst würde ich den auch nicht abverlangen.
Haben ja, aber nicht gelesen.
Ja, ja klar, das steht irgendwo rum. Ja.
Ist das so ein Buch, was wie so Platten ist, die man im Regal stehen hat? Und nicht
ja, aber
hat?
Ja nicht wie Eric Dolphy-Platten. Die kann man ja tatsächlich mal auflegen.
Also wirklich ganz toll. Habe ich auch schon mal empfohlen, irgendwann Eric Dolphy, Out to Lunch heißt es. Das ist so eine, irgendwo so, zwischen Avantgarde-Jazz und Free-Jazz. Auch in einer tollen Besetzung mit Vibraphon. Es gibt ein Album, das sind eigentlich zwei Alben, die sind zusammengefasst worden. Musical Prophet, The Expanded 1963 New York Studio Sessions. Da gibt es eine Aufnahme vom Jitterbug Waltz. Wirklich super. Richtig gut.
Ja.
Weil auch Eric Dolphy so ein bisschen... Das ist irgendwie so eine Art von Avantgarde-Jazz, der auch gut hörbar ist. Auch so ein bisschen Albert Eiler hatte ich ja letztes Mal empfohlen, Spiritual Unity. Einen ähnlichen Vibe kriegt man teilweise bei Eric Dolphy, obwohl es deutlich tonaler ist. Ne? Es ist kein richtiger Free-Jazz oder sowas. Genau, und es gibt auch eine tolle Version vom Jitterbug Waltz von Chick Corea. Hat mir sehr gut...
Hallo?
Wann sind Sie
auch? Ja, um 11.30 Uhr.
11.30 Uhr?
Ja.
Die wissen das Bescheid, oder?
Ja, das wissen die Bescheid, ja.
Es gibt da noch eine tolle Aufnahme von Chick Corea, eine Trio-Platte mit Avishai Cohn und Jeff Ballard.
Mhm.
So von 2000 oder sowas. Klingt sehr gut. Und Avishai Cohn spielt wirklich einen fantastischen Kontrabass, zupft einen flotten Darm.
Was ist eigentlich aus dem geworden? Das war ja wirklich zu der Zeit ein absolut angesagter Kontrabassist.
Immer noch. Mit seinem Avishai Cohn, mit seinen Soloprojekten. Macht die Ledern voll. Ist jetzt ist wirklich kein Geheimtipp.
Kein Geheimtipp,
nein.
Aber auch einer meiner Lieblingsplatten noch aus den 90ern, East Coast Love Affair von Kurt Rosenwinkel.
Ja.
Spielt auch Avishai Cohn, wirklich ganz großartig. Diese Platte ist wirklich zeitlos.
Ja.
Die muss man gehört haben.
Avishai Cohn, wirklich ganz toller Kontrabassist, Israeli. Wirklich eine ganz tolle Art, Bass zu spielen, weil irgendwie griffig, präzise, rhythmisch ausgefuchst. Trotzdem nachvollziehbar, toller Sound. Also dachte ich jetzt auch wieder, als ich diese The Chick Corea New Trio Platte hörte.
Genau. Ja. Es gibt ja noch einen zweiten Avishai Cohn, der irgendwie Trompete spielt und so, ne?
Das weiß ich nicht.
Der ist aber auch irgendwie so bei ICM und so.
Aber bist du sicher, dass es nicht der gleiche ist?
Nee.
Okay. Ist nicht der gleiche. Nicht, dass, könnte auch sein, dass Avishai Cohn noch parallele Trompetenalben bei ICM veröffentlicht.
Ja, er spielt ja auch alle möglichen Instrumente, aber es gibt noch einen zweiten Avishai Cohn, der auch Jazzstar ist. Ja, das ist crazy.
Okay.
Wie soll da jemand durchsteigen?
Ja, das ist wirklich. Aber da könnte man ja wirklich dann mal das falsche Konzertticket kaufen aus Versehen.
Ja.
Und die werden auch wirklich, ich sehe es jetzt gerade hier, die werden auch wirklich genau gleich geschrieben.
Genau, das ist echt crazy. Also da muss doch ein E-Mail-Verkehr gegeben haben. So, komm, ey, wie regeln wir das jetzt hier auf dem Konzertmarkt?
Ja.
Also ist doch irgendwie ärgerlich.
Absolut.
Also kannst du dich nicht umbenennen? Könntest du nicht Junior sein? Du kamst doch später. Nö, nenn du dich doch Senior.
Ja, genau, stimmt, Junior. Deswegen heißt die Band Dinosaur Junior, glaube ich, auch Dinosaur Junior, weil es schon eine Band Dinosaur gab.
Ah, okay.
Ja. Und noch eine Jitterbug Waltz Coverversion gibt es übrigens auch von Vince Guaraldi. Kennst du den? Mhm.
Nö.
Kennst du dieses Stück?
Nee.
Die Peanuts, Linus und Lucy. Ah. Also, Vince Guaraldi, auch eher West Coast Jazz-Pianist, aber vor allen Dingen bekannt durch seinen Soundtrack für die Peanuts, also Snoopy. Snoopy. Und wie heißen die anderen da?
Ja, das habe ich nie gesehen.
Charlie Brown.
Oder, ja.
Genau.
Und da gab es immer diese wahnsinnig langweiligen Comics. Da habe ich die Gags nie verstanden.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen wie Ulysses. Da muss so ein bisschen reinkommen. Also auf jeden Fall gibt es eine ganz tolle Platte, A Charlie Brown Christmas heißt die. Und da sind wirklich tolle Weihnachtslieder in Jazz-Version, die aber wirklich eigentlich, also so ein bisschen, ja, wer, keine Ahnung, Ahmad Jamal mag oder so reduziertes Trio-Spiel, ist wirklich überhaupt nicht irgendwie weihnachtlich kitschig, Streicher unterlegt, sondern richtig ganz normale, ja, so eine reduzierte Trio-Jazz-Platte. Charlie Brown Christmas. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also Vince Guaraldi.
Ja, sehr gut. Ich muss gleich los. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja,
genau.
Der Lobby-Call, der ist ja gesetzt. Wenn man da zu spät ist.
Ja, vor allen Dingen wie bei euch. Ihr seid ja eine sehr kleine Travel-Party. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn wir mit Luca nur zu dritt unterwegs sind. Weil es gibt immer den Ersten, der pünktlich ist quasi. Ja. Und dann gibt es den zu spät kommen. Das ist dann wirklich in einer Reihe.
Es ist ein erhabenes Gefühl, als Erster beim Lobbycall zu sein, oder?
Genau. Ja, ich weiß es nicht. Das ist schon strebermäßig. Ich finde eigentlich, also in einer Dreiergruppe ist der Zweite der beste.
Die coole Sau.
Ja, genau. Weil man ist so galant rechtzeitig pünktlich reingerutscht, ist aber, wenn die anderen Leute zum Beispiel schon 5 vor beim Lobbycall sind und man ist der Dritte, fühlt man sich trotzdem wie ein zu spät Komma.
Ja, wir müssen noch kurz darauf hinweisen, beziehungsweise vielen Dank für Kohlis Anmerkung. Wir haben natürlich beim Country Jazz Pat Metheny komplett außer Acht gelassen. Pat Metheny durchaus ein Gitarrist, der ja auch vom Country geprägt in der Jazzwelt Karriere gemacht hat. Das stimmt schon so. Auch was die Gitarre angeht, so würden Gitarristen bestimmt bestätigen. Ich verorte klanglich Pat Metheny immer in so einer World Music Tradition auch. Aber was heißt Tradition? Also in klanglich einfach nur so. Ich glaube nicht, dass es eine World Music Tradition gibt. Ich hoffe auch nicht, dass da irgendjemand mit groß geworden ist oder so. Bei Country ist das ja schon so. Damit kann man groß werden. World Music ist eine Entscheidung. Wie zum Beispiel auch die Platte Secret Story, die ich sehr mag von Pat Metheny. Ist meine Lieblingsplatte von ihm, die ja total viel so solche Einflüsse hat mit irgendwelchen afrikanischen Chören und so. Und wunderbar. Da reist er einmal um die ganze Welt mit Pat.
So, aber trotzdem. Um die ganze Welt mit Pat.
Ja, trotzdem hat Kohli natürlich recht, den hätten wir erwähnen müssen.
Ja, also es gibt natürlich von Pat Metheny diese Platte, die heißt Beyond the Missouri Sky. Das ist ein Duo-Album mit Charlie Hayden, der übrigens auch genannt wurde in dem Zusammenhang mit Country und Jazz.
Ja.
Und da spielt Pat Metheny tatsächlich die Stahlseitengitarre.
Ah, siehst du.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bitte korrigiert mich.
Genau. Kann sowieso alle Gitarren spielen.
Genau.
Lässt sich doch andauernd irgendwelche neuen bauen und so. Er hat irgendwie Gitarren, die sehen aus wie Harfen. Riesengroße Gerätschaften.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich höre das nochmal nach, ob das wirklich eine Stahlseitengitarre ist. Aber genau, es gibt dann ja noch sowas wie heißt der? Ralph Towner, der bei ECM veröffentlicht, der wirklich eine Konzertgitarre spielt.
Ralph Towner? Ach so, ich dachte jetzt, das wäre ein Trompeter.
Nee, das ist dieser Akustikgitarrist, der immer bei ECM die Platten macht. Auch mit Ebert Weber gibt es da ein Album. Nochmal darauf hingewiesen sei, der Jitterbug Waltz, ich komme nicht weg von diesem Stück. Der Titel ist natürlich besonders lustig.
Was heißt denn das Jitterbug?
Ja, ein Jitterbug ist so eine Art Überbegriff für Swing-Tänze der 30er Jahre.
Ja.
Also auch der Lindy Hop fällt unter Jitterbug, wobei Jitterbug eher so ein bisschen kommerziellerer Begriff ist, auch eher weiße Tänze, während Lindy Hop so der Urbegriff ist, eher so von den schwarzen Tänzern in Harlem. Deswegen auch Lindy Hop ist ja durchaus auch ein florierendes Hobby heutzutage, auch in Europa. Gibt es ja so Lindy Hop Veranstaltungen, die würden sich eher Lindy Hopper nennen.
Ja.
Wobei, da gibt es so Ausdifferenzierung, Jitterbug eher ein Überbegriff, aber du kennst doch wahrscheinlich dieses Stück. Sagt dir das was? Wenn du dieses Riff hörst?
Also, ja, Wham, it's Wham.
Und wenn man
wake me up before you go-go.
Ja, genau. Und wenn man da mal genau hinhört bei der Aufnahme, hört man immer das.
Jitterbug.
Ah.
Jitterbug. Jitterbug.
Also das heißt, selbst in den 80er Jahren bezieht sich da die Gruppe Wham mit George Michael noch auf den Jitterbug.
Sehr gut.
Gibt natürlich in den 80er Jahren auch so ein Revival an Rock'n'Roll-Tänzen und dann möglicherweise auch auf Swing-Tanz, keine Ahnung, Footloose und solche Sachen. Also das ist alles ein großer popkultureller Bogen, der da losgeht. In den 30er Jahren, denn wir denken manchmal, die Popkultur sei eigentlich erst in den 50er Jahren erfunden mit Elvis, aber nein, auch gerade diese Swing-Tänze waren sehr populär. Und Jitterbug Waltz ist natürlich besonders witzig, weil ein Jitterbug ist ja ein Swing-Tanz und das ist natürlich kein Walzer.
Ja.
Also funny.
Sehr gut. Ich habe jetzt wirklich, ich muss los.
Hast dich einfach komplett ausgesabbelt.
Ich habe mich ausgesagt, nee, ich könnte Stunden mit dir reden, du weißt doch, Felix. Wir können immer weiter und es gibt immer noch alle Themen, dann das Private und das Persönliche, was eigentlich nochmal ansteht, das müssen wir auch immer in einem Podcast besprechen und so. Darauf warten die Leute ja immer. Und immer dann, wenn es spannend wird, wenn es gerade so richtig persönlich, wenn es gerade so richtig menschelt, dann muss ich gehen.
Ja, so das ist es, genau. Drohend hört ihr die Glöckchen im Hintergrund.
Ja.
Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Wenn wir jetzt ausstrahlen am 16. Dezember. Möchtest du noch einen Veranstaltungshinweis machen?
16. Dezember. Ich glaube, es ist Dienstag, ne? Ich glaube, es ist in Erfurt dann oder Berlin noch.
Ja.
Guck doch mal nach. Aber es ist super. Also wir haben auch Sachen rausgefunden auf dieser Tour. Du warst ja auch bei der Show, ne?
Ja.
Da geht es ja um diesen Edeka-Track auch.
Ja.
Zeit heimzukommen, wo eine Klavierballade im Hintergrund läuft. Von der Sängerin Nele Ternes damals intoniert und ich dachte die ganze Zeit so, ey, weil Nagel immer dieses Stück spielt, ich kenne das doch irgendwoher. So, und dann ist mir irgendwann eingefallen, ja, ich habe das gespielt, dieses Lied.
Ja.
Ich habe dann irgendwie so in meinen E-Mails geguckt und dachte, weil ich halt so recherchiert, wer singt dieses Lied und so, Nele Ternes, dann habe ich in meinen E-Mails mal Nele Ternes eingegeben und so und gemerkt, ich wurde mal engagiert von Sony Music, um halt dieses Stück zu spielen.
Ja.
Also das ist wirklich crazy. Ja. Ich musste eine Rechnung an Herrn von Stauffenberg schreiben über 250 Euro, was natürlich jetzt, das müssen wir in einem inflationsbereinigten Kontext sehen, damals wahnsinnig viel Geld war, da konnte man 25
Mal... Das habt ihr irgendwo live gespielt, ne? Also du hast es nicht eingespielt.
Nee, es war, glaube ich, so eine Art EPK-Aufnahme oder so. Man hat überlegt, mit der jetzt irgendwie so Karriere zu machen, weil die halt dieses Lied da in diesem Werbespot gesungen hat und so.
Genau.
Und hat Sony die für eine Single, ich weiß noch, eine Single gesigned und sie dachte so, sie wird jetzt Popstar. Und es war so geil, ich habe die dann auch da getroffen, sollte das dann mit ihr spielen und sie meinte, endlich passiert mal was Geiles. Und ich dachte so, naja, also für mich gilt das nicht. Ja, ja.
Aber erinnerst du dich noch, wo du diesen Gig her hast? Jetzt kommt mir nämlich die Erinnerung wieder.
Von dir oder was?
Ja, ja, ich war da angefragt und konnte nicht.
Ach, das ist ja crazy.
Und dann habe ich dir den Kontakt, über Jan lief das, ne?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ich habe nur die Rechnung gefunden, die wir jetzt auch in die Show eingebaut haben. Also die Rechnung wird vorgelesen,
okay,
mit natürlich geschwärzten Zeilen, ja.
Ja, ja, ja.
Ey, ich muss jetzt echt los, 2 Minuten habe ich nur noch. Okay, Leute, ciao, macht's gut.
Alles klar, bis denn, tschüss.
Ciao.
Thank you.